herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
Ja, hallo Eleni, ich freue mich auch.
Wir hatten ja schon ein Vorgespräch zusammen und da haben wir mal geguckt. Wir sind ja beide Trauerbegleiterin und arbeiten ja mit trauernden Klienten. Und wir haben uns so beide unsere Geschichte erzählt und haben geguckt, wo es da Überschneidungen gibt, was wir so erlebt haben in unserem Trauerprozess, auf unserem Weg. Haben da für uns was ganz Spannendes rausgefunden, weil wir wollen uns heute dem Tabuthema Sucht in der Trauer widmen. Genau, und wollen eigentlich mal einleiten damit, dass wir beide unsere Geschichte erzählen, aber auf dieses Gebiet der Sucht in der Trauer. Also was wir da erlebt haben, wie wir da umgegangen sind, was uns damals ja so bewegt hat dazu, diesen Weg einzuschlagen. Und vielleicht magst du einfach anfangen.
Ja, gerne. Und ich würde noch ergänzen, ich würde gerne auch mit dir darüber sprechen, was es eigentlich gebraucht hätte. Also was überhaupt uns dazu bewogen hat oder uns auch darin gehalten hat, dass wir in diesem destruktiven Verhalten dann hängen geblieben sind. Also meine Geschichte ist, ich habe meinen Mann durch Suizid verloren und ich war damals 27. Es ist tatsächlich so, in der ersten Zeit, da habe ich bewusst gar nichts getrunken und wollte auch die Gefühle intensiv spüren. Ich hatte da dann auch meine Geschichte mit Blasen- und Nierenentzündung und es gab, wie üblich in einem Trauerfall, ne, viel zu regeln und da waren auch in der ersten Zeit viele Leute da und alles. Und es war, ich weiß gar nicht mehr genau wann, erst nach so ein paar Monaten, da kam so ein Einbruch und da waren die Gefühle mit voller Wucht da und vor allen Dingen war auch die Einsamkeit da. Weil auf einmal war alles soweit irgendwie erledigt und die Leute waren auch nicht mehr so da wie am Anfang, ne? Und da hat es bei mir angefangen, dass ich immer mal wieder eine Flasche Wein getrunken habe zu Hause. Und das hat soweit eigentlich auch keiner mitbekommen. Und es war eben, ich habe diese Wucht der Gefühle nicht ausgehalten und ich wusste nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Wenn ich dann jemandem das erzählt habe, es gab wenige Menschen, denen ich mich tatsächlich anvertraut habe. Dann gab es noch welche, die dachten, sie können mir helfen, indem sie dann mit mir mittrinken ab und zu. Ja, und das war natürlich auch wenig hilfreich. Ein ganz wichtiges Thema ist, denke ich auch, also die Trauer ist ja ist schon überwältigend und ein Mix voller Gefühle, die, also Gefühlsachterbahn, sage ich da auch gerne dazu. Und dann kommt noch dieses Thema dazu mit dem Alkohol. Ich wusste ja, dass es mir nicht gut tut. Und eigentlich noch schlimmer als das eigentliche Alkoholtrinken waren die Selbstvorwürfe und die Scham und alles, was dann am nächsten Tag in mir so abging. Und dann habe ich mich erst recht wieder nicht getraut, auch mich zu öffnen, weil, also das war so ein Wechselspiel. Ja, das ist so mal ganz, ganz grob meine Geschichte. Also wir steigen ja auch wahrscheinlich noch viel tiefer ein, wenn wir da so ein paar Aspekte draus beleuchten.
Du bist ja auch direkt eingestiegen mit einer Flasche Wein. Also noch nicht mal mit dem ein Gläschen, was dann immer mehr wurde, sozusagen so schleichend, sondern also hast du das wirklich so drastisch empfunden oder war das einfach so, dass du gesagt hast, boah, von heute auf morgen muss das eine ganze Flasche am Abend sein?
Naja, nee, das war jetzt auch nicht von heute auf morgen. Es ist also schon so, dass ich davor auch schon gerne Wein getrunken habe. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich, bevor mein Mann verstorben ist, total abstinent gelebt habe. Mhm. Ne, das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich dafür anfälliger war, weil es mir eh schon geschmeckt hat auf eine Art. Ne? Mhm.
Aber du hast das schon deutlich in Zusammenhang mit deiner Trauer gebracht. Also jetzt im Nachhinein natürlich, in der Situation wahrscheinlich eher nicht, oder? Hattest du da in der Situation schon das Verständnis, so nach dem Motto, naja, das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu viel hier gerade, was ich mache? Ist das noch normal sozusagen oder hattest du das gar nicht?
Doch, hatte ich schon, aber es ist tatsächlich, ich habe nicht gewusst, wohin mit mir und meinen Gefühlen. Das hat mich immer wieder dazu bewogen, dann, also es war ja auch eine Betäubung, ja.
Also war die Leere und die Einsamkeit, also so das Grundgefühl, was du betäuben wolltest?
Ja, und auch die Traurigkeit und auch Ängste und es ist irgendwie komplex. Und manchmal war es aber auch so, dass ich erst, wenn ich dann so einen Abend mit mir hatte und also ich hatte ja gar nicht immer den Plan, die Flasche Wein zu trinken, ne? Also vielleicht erzählst du da gleich auch noch Parallelen aus deiner Geschichte, weil ich denke, es ist ja gar nicht unbedingt immer der Plan, das so auszuleben. Manchmal wird es so ein bisschen auch ein Selbstläufer. Und manchmal kam ich durch den Alkoholkonsum auch erst so richtig tief in meine Gefühle, ja. Und dann konnte ich auf einmal so richtig weinen, wie ich es nüchtern gar nicht konnte. Das war auch eine krasse Erfahrung. Also ich kann das gar nicht genau erklären und ich möchte auch auf keinen Fall sagen, dass das gut ist, ne? Oder irgendwie dazu motivieren, weil letztendlich hat es trotzdem nicht besser gemacht. Aber was ich immer gemerkt habe, ist, dass es eine gesellschaftlich legitimierte Droge ist, sozusagen. Und das hat es auch so einfach gemacht auf eine Art.
Ja, sie ist überall verfügbar, ne? Zum Teil ist es ja sogar erwünscht, dass man sich nett und gesellig zusammensetzt und dann passt das halt alles so zusammen, ne? Und dann steht auch die Weinflasche sowieso auf dem Tisch. Oder du sagtest ja auch eben, dass sie dir quasi helfen wollten, deine Freunde, und gesagt haben, ach komm, ja, dann trinke ich mal einen mit. Also das ist ja noch bei legalen Drogen sozusagen noch die Verführung oder die Verschlimmerung daran, ne?
Und ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, welche Vorbilder wir zum Beispiel aus Filmen oder Serien, also was die Medien uns da so auch vorleben haben. Ich finde wirklich, in Filmen wird auch oft der Alkohol, also wenn irgendeine Lebenskrise ist, ist es ganz so oft, dass die Menschen sich betrinken, auf einmal in der Kneipe sind, also wirklich abstürzen oder vielleicht auch immer mal wieder dann trinken. Also da wird uns das sogar als Möglichkeit gezeigt, ja.
Als Kompensationsstrategie, ne, für schlechte Gefühle oder ausufernde Gefühle. Ja, also durchaus gibt es da eine Parallele zu meiner Geschichte. Ich war 21, als ich meinen Vater verloren habe und vorher war alles schön und behütet und eine kleine Familie, Mutter, Vater, Kind und irgendwie gab es gar nicht den Anschein, oder Tod hat bis dahin keine Bedeutung in meinem Leben gehabt und es war relativ plötzlich mit meinem Vater, hat sich auch nicht wirklich abgezeichnet, aber es war dann doch relativ schnell, war dann im Krankenhaus, im künstlichen Koma und ist dann daraus nicht mehr erwacht. Ja, da öffnete sich das Thema, kam da irgendwie mit voller Breitseite gefühlt auf mich zu. Ich war ein junges Mädchen, ich war gerade am Studieren, war gerade ausgezogen und da hat mich irgendwie die Realität sehr hart eingeholt. Würde mich auch wirklich als behütet beschreiben, ein ganz normales Leben bis dahin gehabt und dann kam irgendwie der Cut. Und ja gut, das war natürlich Studentenzeit, damals gab es auch noch kein Corona, also man durfte rausgehen ganz normal und ich habe diesen ganzen Schmerz oder also diese innere Leere, diesen Gefühlscocktail, das kenne ich auch alles, ich habe das dann ein Stück weit kompensiert mit sehr ausgiebiger Feierei in der Kneipe, mit sehr viel Alkohol, exzessiv, viel, also freitags und samstags völlig betrunken gewesen, habe mich dann auch auf Männer eingelassen, wie das sich vielleicht auch für ein junges Mädchen nicht so gerade schickt. Hatte dann wirklich auch wechselnde Partnerschaften oder Affären oder einmalige Geschichten, auch unter komischen Umständen. Also so rückblickend schon sehr eine wilde Zeit gehabt sozusagen. Aber über das normale Maß, würde ich jetzt mal sagen, hinaus. Also das war davor nicht so und danach dann auch nicht so. Ja, bis ich dann irgendwann so kurz vorm, also bis fast der Krankenwagen gerufen wurde, weil ich irgendwo vor der Kneipe auf dem Boden lag. Und also schon auch, ja, so verstörende Bilder, wenn man daran zurückdenkt. Ne? In der Situation war das schön, das war wie so ein Rausch und ne, die Männer fanden mich auch toll und meine Freundin und wir haben Party gemacht, da war auch alles okay und dadurch, dass ich so jung war, hatte das keiner meiner Freundinnen erlebt. Also keiner konnte sich vorstellen, was es heißt, einen Elternteil zu verlieren. Von daher war ich da mit meiner ganzen Gefühlswelt ziemlich alleine. Na klar wurde das auch angenommen, ne? Also genau das, was du sagst. Ja, okay, was macht man denn mit Anfang 20? Naja, dann geht man auch mal in die Kneipe und hat da auch mal Spaß. Das ist ja auch normal. Aber ich hatte auch schon so ein bisschen das Bewusstsein dafür, das ist jetzt ein bisschen drüber hier. Also das war mir selber eigentlich zu viel. Und genau das, was du sagst, diese Scham, am nächsten Tag dann aufzuwachen, vielleicht wieder in einem anderen Bett von irgendeinem Mann oder ja, irgendwo über der Kloschüssel, natürlich kommt dann die Scham und die Reue und kommt man auch irgendwann an so einen Punkt, wo man denkt, ja, okay, das soll das jetzt sein ganzes Leben so weitergehen? Also ist es das, wie dein Leben sein soll? Und ich habe mich dann wirklich in so einem Scham-Moment irgendwie sonntags auch dazu entschlossen, dann zum Trauerseminar zu gehen. Also für mich war das eindeutig darauf zurückzuführen, auf den Verlust meines Vaters und dass ich da jetzt total eskaliere und dass das nicht mehr so weitergeht. Und das war dann ziemlich klar, dass ich zu diesem Seminar gehe und dann habe ich die Ausbildung angeschlossen. Also es war kurz vor meiner Ausbildung dann. Ja, habe ich dann quasi die Reißleine gezogen. Ne? Also ganz viele Punkte, die sich da überschneiden bei uns beiden.
Ja, also ich sehe jetzt auch noch zwei Parallelen. Also bei mir war das tatsächlich eigentlich auch so, dass ich das einmal die Woche die Flasche Wein, also es war jetzt auch wirklich nicht jeden Abend, eine Flasche in 1 bis 2 Wochen, so. Sondern eher wie bei dir und tatsächlich auch aufs Wochenende konzentriert, weil das Wochenende auch am schlimmsten war ohne Partner und weil ich da auch am extremsten gespürt habe, wie alleine ich bin. Und wenn ich auch unterwegs war, ja, dann war die Einsamkeit so deutlich, weil Familien auch da waren oder andere mit ihrem Partner und ich war halt alleine und ich hatte gerade meinen Mann verloren. Und was du auch sagst, in meinem Alter, also da hat eigentlich niemand das erlebt gehabt. Natürlich, also mit 27, wer hat da schon seinen Mann schon verloren? Ja, da ist, die meisten kriegen da gerade Kinder und bauen ein Haus, Familienplanung, Hochzeit und so ist da eigentlich das Thema und nicht Trauer. Und dann noch Suizid, was natürlich auch nach außen, also auch noch ein weiteres Tabuthema ist, wo ich mit, also wo dann auch die Schwelle war, wie spricht man mit mir drüber? Da kam einfach auch viel zusammen. Und im Prinzip ist es aber sehr parallel zu dem, was du erzählst, ja.
Ja, auch diese Berührungsängste uns gegenüber, ne? Also die Außenwelt weiß ja dann auch gerade nicht so, wie sie mit uns hätte umgehen sollen, ne? Und die, wenn wir dann natürlich sagen, naja, okay, wir gehen Party machen oder lass mal ein Weinchen trinken zusammen, dann sind die dankbar. Dann sagen die, ja, okay, dann, ne, Hauptsache, ja, Hauptsache, die finden da irgendwie den Zugang, weil die sind dann da für jede Vorschlag irgendwie, ja, sind die dann froh gewesen, ne?
Ja, genau. Und aber das ist ja auch eine Frage, die ich mir immer noch stelle, was hätte es wirklich gebraucht? Ja, oder was hätte ich wirklich gebraucht? Und ist das Thema Sucht in der Trauer, ist das wirklich nur eine Angelegenheit von dem Trauernden oder der Trauernden oder ist das nicht sogar eine Verantwortung von der Gemeinschaft? Das sind so Thesen, die mir seitdem sehr stark durch den Kopf gehen. Ich denke, da gibt es ja keine abschließende Antwort drauf, aber wir können ja mal gemeinsam überlegen.
Ja, also ne, das ist einfach mit 21 oder Anfang 20 ein Elternteil, das ist ja so essentiell, dass sich jemand, der das nicht erlebt hat, kann dann sich das einfach nicht vorstellen. Die haben dann vielleicht mal die Oma verloren oder vielleicht ein Haustier schon mal beerdigt, aber so einen nahen Verwandten dann doch nicht. Und ich finde das schwierig. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der das irgendwie verstehen konnte oder der mich irgendwie auffangen konnte. Und jetzt haben wir ja im Vorgespräch besprochen, naja, gut, aber es sind ja noch andere Menschen in deinem Umfeld gewesen, ne? Also es sind ja nicht nur die Gleichaltrigen, die dich dann versuchen zu stützen, sondern es gibt ja auch noch sowas wie in der Uni Dozenten oder natürlich weitere Familienangehörige, Onkel. Gut, meine Mutter wollte ich jetzt nicht damit belasten, ne? Die war ja im Schmerz um ihren Ehemann. Also das wäre, glaube ich, meine letzte Option gewesen, zu sagen, Mama, mir geht's aber auch schlecht, weil ich ja versucht habe, sie zu stützen sozusagen. Und gut, die Eltern meines Vaters lebten zu der Zeit nicht mehr, also waren da relativ wenige Personen, die ich jetzt so hätte anzapfen können. Und ich weiß auch noch, dass in der Uni, ich durfte eine Klausur verschieben, aber das war's. Also viel Rücksicht wurde da nicht genommen, ne? Oder irgendeine seelische Betreuung gab's da nicht.
Ja, das ist sehr bezeichnend. Es könnte ja auch die Nachbarin sein oder also Gemeinschaft wirklich ganz allgemein gedacht. Das muss, glaube ich, in dem Fall auch gar nicht jemand sein, der vorher so nahe stand, aber jemand, der in dem Moment einen Zugang hätte. Mhm. Und was ich halt erlebt habe, ist, dass gerne weggeschaut wird und eigentlich auch das, was du erzählt hast, oh ja, Gott sei Dank, ja, oh, sie funktioniert wieder oder oh, es gibt ein Stück Normalität hier, Party oder irgendwas, ja, okay, da machen wir mit, aber diese ganze Gefühlswelt mit auszuhalten und auch mal dahinter zu schauen, warum ist es vielleicht so, warum verhält sie sich in der Trauer so oder so, also war ganz schwierig, das, ja. Und dann ist es aber auch bezeichnend, was du sagst. Dann, also ich kenne das auch, ich wollte dann andere, gerade auch meine Eltern, die waren ja sozusagen auch in Trauer um ihren Schwiegersohn. Und da wollte ich auch gar nicht so viel mit denen besprechen, weil das war eben eine andere Trauer. Und wie sehr belaste ich dann jemanden vielleicht noch, ne? Das ist auch spannend, dass man in der Trauer dann noch so denkt, was kann ich jemandem anderen dann zumuten sozusagen?
Ja, es ist ein schöner Gedanke, dass jemand um einen rum ist, der einen irgendwie auffängt oder wo man darüber sprechen kann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich es gemacht hätte. Also ich war so mit mir beschäftigt und mit meinen ganzen Gefühlen und dem ganzen Durcheinander. Und es waren auch sicherlich, da waren schon Freundinnen, die haben mir auch schöne Kondolenzkarten geschrieben und da hätte ich sicherlich auch hingehen können. Aber ob ich das so angenommen hätte?
Also ich hätte jemanden gebraucht, der verstanden hätte, warum ich den Alkohol brauche, ja. Und in dem Moment vielleicht gesagt hätte, du, ich bin da und ich nehme dich in den Arm und ich halte die ganze Wucht der Gefühle mit dir aus und du darfst bei mir weinen und schreien und egal, weißt du, und nicht nochmal in eine Ablenkung geht mit mir. Also gar nicht, dass ich aktiv suche nach jemandem, sondern dass jemand so aufmerksam ist wirklich und so verständnisvoll, weil was bei dem Thema Sucht ja oft passiert, ist eine Verurteilung statt ein Verstehen. Sag ich jetzt mal aus meiner Erfahrung, ja, auch aus meiner weiteren Erfahrung im Bekanntenkreis und so. Und ich hätte mir da einfach irgendeine verständnisvolle Person sozusagen oder verständnisvolle Personen gewünscht. Also das meine ich mit der Gemeinschaft, was die tragen könnte, die dann da sind und die dahinter schauen. Weil ich kenne das schon, auch was du meinst, ja klar, Menschen sagen, ja, du kannst jederzeit bei mir anrufen oder du kannst vorbeikommen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann haben wir in der Trauer gar nicht immer die Kraft, dass wir dann diejenigen sind, die dann noch so aktiv sind, ne? Und die dann sagen, okay, ja, ich weiß, ich könnte da hingehen, aber da muss ich die ja anrufen. Aber das ist gerade nur, und Trauer ist, kostet ja so viel Kraft und es bräuchte eigentlich eben vom Umfeld viel mehr Initiative, auch über die ersten Monate hinweg. Das ist so meine Erfahrung und das steht ja auch in Fachbüchern drin.
Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ist ein bisschen zweigeteilt. Also einerseits wäre das natürlich so schön, wenn das so wäre und wenn wir solche Verbindungen zu anderen Menschen hätten, die das dann auffangen wollen könnten, würden. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es in dieser Phase so aktiv hätte annehmen können. Bin mir jetzt ehrlich, also es ist natürlich jetzt auch schon ein paar Tage her. Ob es nicht vielleicht, also ich glaube schon, dass es schon diese Angebote gab, aber ich die nicht aktiv angenommen habe. Also, dass ich so in mir war und mit mir und da so viel durchgemacht habe, dass ich gar nicht diesen Blick nach außen hatte. Also ich glaube, die Menschen hatten es auch schwer, auf mich zu wirken oder mich überhaupt halten zu dürfen.
Der Gedanke ging mir eben auch schon mal durch den Kopf. Ich finde es auch leicht, natürlich, jetzt kann ich das auch mit einem gewissen Abstand sagen, aber ich habe mir auch schon mal gerade überlegt, hätte ich das überhaupt zugelassen, ja? Genau, das ist eine gute Frage.
Und also, ne, meine Mutter hat mir das sicherlich angeboten. Die hat auch immer, ne, gesagt, ja, du kannst hier, ne, kannst hier weinen und ach, komm mal her und ich hab dich so lieb und so. Ich konnte gar nicht. Ich konnte das gar nicht annehmen. Um natürlich vor ihr natürlich stark zu sein, natürlich. Und auch gewisserweise, ne, man will ja auch zeigen, dass man sein Leben im Griff hat. Ich hatte dann meine Klausuren und ich musste dann auch funktionieren und das hat dann auch alles funktioniert. Weiß ich nicht, ob ich mir da das Recht rausgenommen hätte, da mitten in der Vorlesung zu weinen oder hinter zum Professor zu gehen und zu sagen, ach, mir geht's aber so schlecht. Weil, hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, oder habe ich nicht gemacht, hätte ich auch. Selbst wenn ich eine Vertrauensperson gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich es angenommen hätte. In dieser Akutsituation, ne? Jetzt rückblickend betrachtet, ist das ein schöner Gedanke, dass man in so einem sozialen Netz ist, wo man sich hingeben kann, wo man sagen kann, so hier und jetzt halt mal hier mit mir aus, es ist gerade schlecht und sei einfach da oder nimm mich in den Arm. Aber das ist ja auch so ein Lernprozess, ne? Ich finde, in der Trauer oder dann im Prozess lernt man ja auch mehr, seine ganzen Bedürfnisse zu spüren, zu sortieren, sich zu äußern. Also gerade mit Anfang 20, ja klar, weiß man da auch schon was über Bedürfnisse oder weiß vielleicht, wie man kommuniziert, aber man ist ja auch noch sehr jung und ja, macht ja auch viel intuitiv oder springt da rum oder hat da einfach Spaß. Also da weiß ich nicht, ob ich da damals schon so reflektiert war, zu sagen, okay, was ist jetzt hier mein Gefühl, was ist jetzt mein Bedürfnis und okay, eigentlich hast du Leere, okay, wie kannst du die Leere für dich füllen? Also ich bin einfach saufen gegangen, also das, man ist ja noch irgendwie, oder ich war kognitiv da noch auf einem anderen Stern, unbedarft. Also man war ja, also ich habe einfach gelebt und dann bin ich halt trinken gegangen oder feiern gegangen und habe Musik gehört und habe mich da gefreut. Und in dem Moment war die Leere ja auch nicht da, wo ich da ja unter Leuten war und vielleicht angehimmelt wurde oder mir noch ein Getränk ausgegeben wurde, da war ja alles gut.
Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du sagst, dass das Leben ja auch weitergeht. Also auch im Sinn von, also mit Freunden treffen, Party machen, aber auch in der Uni, ja, dass du da auch deine Prüfung gemacht hast und so. Und das Trauer ja auch echt nicht bedeutet, dass das eigene Leben dann, also es fühlt sich ja an, schon eh innerlich an, als würde stillstehen. Aber es gehört, glaube ich, auch zu einem gesunden Trauerprozess, dass man dann Schritte macht, wo man merkt, es geht irgendwie trotzdem weiter. Ein bisschen Ablenkung sozusagen von der Trauer braucht es ja auch immer wieder. Man kann ja auch nicht immer nur in diesen ganzen Gefühlen sein.
Ja, aber wann erkennt man denn, dass es ungesund ist, ne? Mhm. Also bei mir war das der Punkt, wo ich vor der Kneipe auf dem Boden lag. Da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht so nicht. Ne? Oder das zigste Wochenende. Ich weiß nicht, wie oft ich da betrunken war, ne? Also irgendwann kommt ja so ein Punkt, wo man ja, wo man dann die Erkenntnis hat und sagt, okay, so geht das jetzt hier nicht weiter, ne? Ich weiß nicht, wann war bei dir da der Punkt? Gab es da auch so ein ausschlaggebendes Erlebnis?
Nee, das würde ich so gar nicht sagen, aber ich habe irgendwann war tatsächlich, ich kann gar nicht mehr sagen, ob es ein ausschlaggebendes Erlebnis gab, aber irgendwann war der innere Leidensdruck auf einmal so groß, dass ich mich tatsächlich mitgeteilt habe und mich zwei Therapeutinnen anvertraut habe und dann bei einer auch öfters war. Mhm. Und wo ich dann für mich entschieden habe, so jetzt brauche ich Hilfe. Also diesen Punkt gab es. Ich könnte aber gar nicht mal sagen, dass es da jetzt so ein krasses Erlebnis vorher gab, sondern das war dann so die Summe der ganzen Zeit vorher irgendwie. Erkennst du das auch? Hattest du immer wieder die Idee, ich mache das nächstes Wochenende nicht mehr zum Beispiel? Also gab es da eine Phase nochmal? Also bei mir war das, gab es eben auch immer wieder den Gedanken, ja, nächstes Mal schaffe ich das, ja, nächstes Mal trinke ich nichts zum Beispiel, ja. Und diesen Gedanken hatte ich ein paar Mal und dann habe ich ein paar Mal, in meinen Augen habe ich dann immer wieder versagt sozusagen. Und vielleicht ist das das Ausschlaggebende gewesen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich schaffe es alleine nicht. Mein Leidensdruck ist so groß, ich teile mich jetzt wirklich jemandem mit.
Nee, ich glaube, ich hatte das. Also ich habe mir nicht verboten, nächstes Mal wieder feiern zu gehen. Also der Leidensdruck oder was du beschreibst, dieser Leidensdruck war da, als ich da wirklich am Boden lag. Also da war wirklich dann, war vorbei. Also bei mir war das eher sehr drastisch, ne? Das ist, dann war es für mich klar, dass das so nicht mehr geht. Weil in der Situation hatte ich ja quasi keinen Leidensdruck. In der Situation war ja alles gut. Es kam ja immer nur das große Tief danach, ne? Und die Scham und dieses, ach Gott, jetzt, ne, hast du auch noch Kopfschmerzen und warst da wieder unterwegs und hast da wieder einen Blödsinn gemacht. Und das hatte ich schon, aber das hatte keine Auswirkungen aufs nächste Wochenende. Ne? Also schon ein anderer Weg, aber es ist ja die Frage, also vielleicht auch, also gerade für unsere Zuhörer, also wir sagen, sind ja nicht so persönlich und so deutlich, weil wir damit nichts bewirken wollen, sondern wir wollen ja das mal öffnen, dieses Thema, bewusst und das natürlich auch so schildern, also das ist ja alles wahr erlebt, wie wir das erlebt haben und uns vielleicht auch zu fragen, okay, wo hätten wir denn das eher erkennen können, was hätte uns in der Situation eher geholfen, wie hätten wir schneller an diese Erkenntnis kommen können, ja, gut, uns ist jetzt beiden nichts, zum Glück nichts gesundheitlich oder psychisch, haben wir davon jetzt keine Auswirkungen. Wir haben ja jetzt auch nicht krassere Drogen genommen sozusagen. Ja, es gibt ja schon noch auch noch eine Steigerung. Jetzt zum normalen Alkohol. Mit Alkohol kann man sich auch Schaden zufügen, aber in den Maßen, wo wir das gemacht haben, haben wir zum Glück keine bleibenden Schädigungen davon getragen. Trotzdem hätten wir uns ja 2-3 Wochenenden sparen können. Also wir hätten ja auch schon schneller auf die Idee kommen können, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, ne? Und was hätte uns da, ja, was hätte uns da vielleicht schneller zu der Erkenntnis gebracht?
Also mir sind erst relativ spät Angebote begegnet für Trauernde, also gerade auch für jung verwitwete Frauen speziell. Muss ich sagen, oder mir ist es gab ein Wochenende und dann gab es irgendwie lange nichts. Also mir haben da die Angebote gefehlt und ich sage auch gerne immer wieder das präventive Wissen, ja. Also wir reden ganz lange schon gar nicht über dieses Tabu Trauer an sich. Tod und Trauer ist so, also am liebsten haben wir das ganz weit weg. Und dann, du warst total jung, als du deinen Vater verloren hast. Ich war sehr jung, als ich meinen Mann verloren habe. Und dann ist man in dieser Situation. Und ich habe nichts darüber gewusst oder gelernt. Ich hatte keine guten Vorbilder. Letztendlich hat es mir geholfen, tatsächlich vorher, also nicht erst in der Situation, sondern bevor überhaupt so ein Todesfall eintritt, so ein Verlust passiert, vorher schon irgendwie eine Idee zu haben, aha, den und den guten Umgang könnte es damit geben. Und der Weg war, glaube ich, so steinig, weil die Vorbilder fehlen. Und die fehlen meines Erachtens immer noch. Es ist auch eine Mission bei mir oder eine Vision, warum ich Trauerbegleiterin bin, bei dir ja auch. Weil das muss wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft, dass im Sterben, Tod und Trauer auch dazu gehört.
Naja, das gab es bei uns auch nicht, ne? Also, meine Mutter hat noch beide Eltern gehabt, sozusagen. Mein Vater hatte zwar seine Eltern nicht mehr, aber die habe ich auch gar nicht kennengelernt. Also, von daher gab es sowieso immer nur einmal Oma und Opa und die kannte ich und die lebten noch. Also, von daher auch kein Vorbild. Und meine Mutter hat das halt auch getroffen, weil sie hat ja ihre Eltern noch gehabt, ne? Sie hat das zwar mitbekommen, als die Eltern meines Vaters gestorben sind. Ja, aber ob man dadurch dann so den Umgang hat, sie, glaube ich, auch nicht gelernt. Also sie hat das auch stark getroffen. Sie war also er war 55, sie war 53. Ich meine, das ist ja jetzt auch noch kein Alter, in dem man sich von seinem Partner trennen möchte.
Was hätte uns vielleicht geholfen? Das Wissen darum, dass es überhaupt so etwas wie Trauerbegleitung gibt, ja. Also ganz ehrlich, meine Welt sah auch so aus, okay, es gibt schon so Seelsorge und die Kirche ist da ein Ansprechpartner. Aber darüber hinaus, also dann wusste ich noch, okay, es gibt auch noch Therapeuten, ne? Aber ich wollte jetzt auch nicht sofort zum Therapeuten nach dem Motto, hier, ich bin krank, ich bin in Trauer, ne? Und darüber hinaus war mir das gar nicht bekannt, dass es sowas wie Trauerbegleitung gibt. Oder auch wenn du sagst, du hast ja da studiert, wenn es eben an der Uni ein spezielles Angebot irgendwie gegeben hätte, vielleicht ja, irgendwie einmal die Woche eine offene Gruppe für Studierende, die in irgendeiner Form in Trauer sind. Du warst ja auch sicherlich nicht die Einzige, ja, das sind bei anderen sind vielleicht Oma und Opa oder was weiß ich, auch Eltern oder Freund oder Nachbar oder wer auch immer. Also man erlebt ja auch in dem Alter Verluste. Und vielleicht hätte es eben auch auf dem Campus so einen Ort gebraucht. Ja, also wir haben diese Orte gar nicht.
Ja, das wäre schön gewesen. Nein, nein, das wird einfach weggedrückt in unserer Gesellschaft. Und ja, das fängt bei den Kleinsten im Kindergarten an. Das wird auch bei Arbeitgebern. Also ist mir auch nicht bekannt, dass es da irgendein Angebot gibt, ne?
Ja, das kommt auch erst langsam. Ja. Da sind ja auch Kollegen und Kolleginnen von uns dabei, auch daran zu arbeiten und ja, das Thema auch in die Arbeitswelt zu tragen, weil das auch total wichtig ist. Ja. Ob es mich komplett davon abgehalten hätte, nicht doch manche Flasche Wein zu trinken, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob du, also können wir ja nicht ausprobieren und ob du dann gar nicht mehr Party gemacht hättest. Aber ich glaube, so ein Raum mit Verständnis für meine Trauer hätte mir schon sehr geholfen. Mit Gleichgesinnten auch oder eben mit einer Trauerbegleiterin, die, mit der ich mich regelmäßig treffen kann.
Ja, ich hatte das ja dann, das war dann so ein Wochenendseminar und dann ebbte das auch ab mit diesem Party machen, ne? Also mein Entschluss war dann gefasst, dann habe ich das Wochenende gemacht und dann die Ausbildung angeschlossen und da ging es dann zum ersten Mal überhaupt darum, sich damit auseinanderzusetzen und da waren dann geschultes Fachpersonal und da konnte ich mich dann auch öffnen. Da wurde ich so gesehen, wie ich da in Trauer halt bin. Und das war super, ne? Das war eigentlich keine Ausbildung, das war eigentlich eine Eigentherapie, wenn man es so sehen will, ne? Und das war dann über ein Jahr und da war das dann auch nicht mehr so mit diesem exzessiven Party machen und trinken. Das war dann verschwunden, aber es wurde natürlich gefüllt durch Verbindung zu anderen Menschen, durch Verständnis, durch Aufgefangensein, durch viel mit Kreativität. Also ich habe da viel gemalt, ja, Musik angehört und getanzt und ja, mich auch mal wieder gespürt und mich mal wieder überhaupt mal was über mich kennengelernt, ne? Also was habe ich denn eigentlich für eine Wut in mir? Also das war 2008 und 2005 ist mein Vater verstorben. Also 3 Jahre haben dazwischen gelegen. Also warum wir diesen Podcast ja machen, ist ja, um darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel, wenn man sich in Richtung Sucht befindet oder wenn man dem Alkohol zugeneigt ist oder anderen Abhängigkeiten, dass man das für sich auch erstmal in Verbindung mit der Trauer überhaupt bringt. Also ich glaube, da draußen sind sehr, sehr viele Jugendliche, die Abhängigkeitsprobleme haben und die das vielleicht auch gar nicht so auf vielleicht einen Trauerfall oder einen Verlust zurückführen, sondern die einfach sagen, naja, ist eben so, ich mache eben gerne Party und ich trinke mal gerne was und ich rauche auch mal gerne einen Joint. Aber ja, vielleicht liegt da auch ein Trauerthema drunter. Und wenn man das jetzt hört und sich da vielleicht auch mal ehrlich zu sich selber ist, vielleicht erkennt man dann so die ein oder anderen Muster, ne?
Ja, und das wichtig ist mir auch noch zu sagen, also auch Arbeit und Sport sind ja auch sehr anerkannte Süchte. Also auch, wenn man auf einmal irgendwie nicht mehr aufhören kann zu arbeiten und sich in die Arbeit schon richtig flüchtet oder echt exzessiv Sport macht, auch da kann ein Trauerthema drunter liegen. Also Sucht hat nicht immer nur mit stofflichen Sachen zu tun.
Ja, oder Magersucht, ne? Also diesen Willen, seinen Körper zu kontrollieren oder also viele psychische Störungen, da liegt jetzt nicht immer Trauer zugrunde, aber das kann halt eine Auswirkung von Trauer sein, ne?
Ja, oder ich habe auch das Gefühl, Trauer ist so ein Verstärker manchmal. Also, dass das schon vorher angelegt war. Und im Trauerfall wird es dann noch verstärkt. Also das, wozu wir eh neigen vielleicht, ja. Und das ist eben bei jedem dann was anderes. Warum wir diesen Podcast ja auch machen, ist, denke ich, weil wir ja auch signalisieren möchten, wir haben das erlebt und wir können das verstehen, ja. Also wir verurteilen jetzt auch niemanden, der da gerade drin hängt und sagt, boah, scheiße, ja, alles, was ihr erzählt, mache ich auch oder so ungefähr. Ne? Um Gottes Willen, also es gibt da ganz viel Verständnis von unserer Seite und auch, wenn ihr jetzt bei uns in der Trauerbegleitung wärt, würden wir mit euch wirklich verständnisvoll umgehen und nicht sagen, nee, wenn ihr jetzt da dieses Suchtthema habt, dann seid ihr bei uns komplett falsch aufgehoben.
Absolut. Und wir würden das auch nicht direkt wegnehmen. Nämlich auch so ein Fehler, ne? Zu sagen, naja, okay, dann, Sie wissen ja jetzt, was Ihr Problem ist, dann lassen Sie das mal mit dem Party machen und machen Sie mal einen schönen Waldspaziergang am Wochenende. Also das funktioniert auch so nicht. Und das haben wir am eigenen Leib erfahren, ja, dass das nicht so funktioniert. Und da, natürlich ist das immer gut, die eigenen Erfahrungen zu haben, die reflektiert zu haben und dann kann man damit auch anders umgehen. Und natürlich gibt es dafür Verständnis und in manchen Fällen ist bestimmt auch eine Suchttherapie oder ein Entzug erstmal natürlich sinnvoll, ne? Das müssen wir auch ganz klar sagen. Aber natürlich gibt es auch Gespräche mit den Trauerbegleitern, also ne, wo das thematisiert werden kann, wo einfach mal der Raum auch geöffnet wird, wo die Leute das überhaupt mal aussprechen dürfen, wo die sagen können, boah, und wissen Sie was? Ich trinke wirklich eine Flasche Wein am Abend. Ist das denn schlimm? Also es muss ja erstmal irgendwie geöffnet werden, der Raum. Ja? Um irgendein Problembewusstsein zu bekommen, muss ich das ja mal irgendwo loswerden oder mal äußern dürfen oder mal eine Reaktion bekommen. Ne? Das können wir leisten. Wir können auch darüber sprechen, wie kann man das langsam ersetzen oder was kann man stattdessen machen oder hat das jetzt gut geklappt oder nicht so gut. Ne? Also ein bisschen in die Verhaltenstherapie kann man das schon begleiten. Aber wenn es natürlich eine wirkliche Suchtproblematik gibt, dann hilft da auch nichts anderes als eine Klinik und Ärzte und dann muss das auch begleitet werden. Ne? Also das müssen wir einfach sagen, dass wir das dann auch nicht betreuen dürfen sozusagen. Ne?
Absolut, ja, Trauerbegleitung hat auch Grenzen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass jemand, der in die Trauerbegleitung kommt, ne, das ist ja oft eh schon ein großer Schritt und es kostet Kraft, sich Hilfe zu holen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, je nachdem, eben wie du sagst, wie in welchem Stadium die Sucht quasi schon ist, ja. Aber es gibt ja noch, wenn es noch wenig ist, dass man Trauerbegleitung und eine andere Therapie parallel laufen lässt. Diese Möglichkeit gibt es ja auch. Also wenn jemand eh schon den Schritt gemacht hat, sich Trauerbegleitung zu suchen. Denn, also, das weiß ich von mir, das hat, also gerade in der Trauer kostet es so viel Kraft, dann da hinzugehen und zu sagen, ja, ich hole mir jetzt Hilfe und dann finde ich als Trauerbegleiterin ist total wichtig, den Menschen dann nicht gleich wegzuschicken, nur weil er mir erzählt, dass er, weiß ich nicht, kifft oder trinkt oder Party macht, sondern erstmal da zu bleiben und zu sagen, okay, ist voll mutig, dass du hergekommen bist und es ist gut, dass du da bist und ich begleite dich gerne weiter, aber vielleicht schauen wir, was du noch brauchst.
Ja.
Wow. Das war ein intensives Gespräch. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel schon besprochen. Mir geht immer wieder, also beim Thema Sucht, dieses Wortspiel einfach durch den Kopf. Sucht, Suche und Sehnsucht hängt ja ganz stark zusammen. Und dieses Suche und Sehnsucht sind ja auch zwei Kernthemen, sag ich mal, in der Trauer. Ja, man sucht wieder irgendwie nach Halt, ja, nach irgendwie gebraucht werden, nach einem neuen Sinn, nach Lebendigkeit, nach okay, wo ist jetzt mein Weg? Und gleichzeitig hat man Sehnsucht nach dem Menschen, der verstorben ist, vielleicht auch nach dem Leben davor, ja. Vielleicht auch eine Sehnsucht, einfach nicht fühlen zu wollen. Und das spielt dann alles in die Sucht mit rein. Also ich glaube, das ist mir einfach so wichtig, das vielleicht gerade nochmal zu sagen, weil also hinter jeder Sucht steckt ja im Prinzip auch eine Sehnsucht, eine große oder kleine Sehnsucht.
Gut. Ich glaube, wir schließen mal. Normalerweise ist das nicht meine, normalerweise ist das nicht mein Podcast-Format, so lange zu sprechen, aber du hast mich natürlich überzeugt mit unserem Thema, was ich auch glaube, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, das war gut, dass wir das so geöffnet haben, dass wir da so persönlich geworden sind und dass wir die Dinge auch beim Namen genannt haben. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas verherrlicht haben oder klein geredet haben. Ich glaube, wir waren da schon sehr deutlich und sehr offen. Und wenn es jemand erreicht, ist das wunderbar. Und bei Fragen. Natürlich kann man immer auf uns zukommen, uns ansprechen.
Ja, sehr gerne. Und danke dir, dass du dich für das Thema mit geöffnet hast und dieses Tabu mit mir auch ein Stück weit aufgebrochen hast, ja.
Sehr gerne.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauschst.